herzlich willkommen in der Kreuzkirche hier in Bad Schwalbach. Mein Name ist Lothar Peitz, ich bin Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, die dieses Gebäude ihre geistliche Heimat nennen darf und freue mich über jede und jeden, die heute Abend hierher gekommen sind zu so einem wichtigen Thema. Als Gemeinde und ich persönlich bin sehr dankbar und froh, dass wir Austragungsort dieses besonderen Vortragsabends sein dürfen, der ja in einer Veranstaltungsreihe einzugliedern ist, anlässlich des 20. Jubiläums des Hospizvereins hier in Bad Schwalbach. Und wir sind sehr dankbar, dass wir das hier anbieten dürfen. In Würde leben bis zuletzt. Ich habe viele Jahre mit einer gewissen Borniertheit gedacht, als beruflicher Seelsorger bist du in dem Thema zu Hause. Bis ich vor 2 Jahren meine beiden Eltern abgeben musste, in hohem Alter, es war alles in Ordnung, aber auf einmal merkt man den Rollenwechsel, wenn man vom Profi zum Betroffenen wird. Und insofern lade ich Sie ein, sehr sensibel, sehr aufmerksam zu sein, heute Abend bei dem, was wir hören, vielleicht ja auch noch an Rückfragen miteinander besprechen. Diese Grenzerfahrungen des Lebens sind nicht zu unterschätzen. Ausnahmsweise weiß ich, wovon ich rede. Also, Ihnen allen ein herzliches Willkommen, besonders auch unsere prominenten Referentin. Dazu sagt mein Kollege Rüdiger Müller-Gerbes gleich noch mehr als Vorsitzender unseres Hospizvereins. Und damit möchte ich Ihnen auch gleich das Mikrofon anvertrauen. Ich wünsche uns allen einen intensiven, aber guten Abend.
Ja. Dankeschön. Wir freuen uns sehr, dass wir hier zu Gast sein können, nicht nur heute, sondern wir sind als Hospizverein ja Dauergast hier in der Gemeinde. Das ist sehr schön, diese Gastfreundschaft zu spüren. Ja, wie gesagt, der ökumenische Hospizverein Bad Schwalbach-Schlangbad feiert sein 20-jähriges Jubiläum und dieser Abend heute ist der Auftakt unserer Veranstaltungen. Eine Reihe von Veranstaltungen dann im Herbst diesen Jahres in der Festschrift, der kleinen Festschrift, die Sie bekommen haben, sind ganz am Ende auch dann die Veranstaltungen im Herbst schon einmal angekündigt. Wir sind ein kleiner Verein, der ausschließlich ehrenamtlich arbeitet. Es sind vor allem unsere 12 Hospizbegleiterinnen, die in aller Stille Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleiten und den Angehörigen beistehen. Unter der Einsatzleitung von Monika Hoch und Ihnen, meine ich, sollte der erste Applaus dieses Abends gelten für Ihren segensreichen Dienst. Es freut mich sehr, dass Sie, Frau Dr. Däubler-Gmelin, zu uns gekommen sind. Aus Tübingen, man hört es vielleicht sogar, wo Sie herkommen. Vielen bekannt als streitbare Justizministerin 1998 bis 2002. Sie sind Mitbegründerin, das hat mich besonders interessiert, der deutschen Sektion der Rechtsanwälte gegen Atomwaffen 1989. Sie bekleideten und bekleiden zahlreiche akademische und politische Ämter und sind Schirmherrin des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Das ist ein Dachverband von etwa 1200 Hospiz- und Palliativdiensten und Einrichtungen, in denen etwa 120.000 Menschen ehrenamtlich und auch hauptamtlich sich engagieren und arbeiten. Nun sind Sie hier und wir freuen uns, dass Sie zu uns sprechen mit dem Thema Leben in Würde bis zuletzt.
Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Vielen Dank, lieber Herr Müller-Gerbes und liebe Frau Hoch, für die Einladung, jetzt zu dieser Veranstaltungsreihe aus Anlass des 20-jährigen, ja kann man schon sagen, Jubiläums, nicht bloß Geburtstags Ihres Hospizvereins. Und herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Pfarrer Peitz, dafür, dass wir in diesem herrlichen Raum sind. Der ist ja wirklich wunderschön. Und ich glaube, wir werden heute Abend richtig gut miteinander reden können. Ich finde es sehr gut, dass man solche Abende macht Und selbstverständlich muss ich jetzt sagen, ich bin nicht sicher, dass es überhaupt eine einzige Schwäbin oder einen Schwaben gibt, er jedenfalls nicht, gell? Bei mir auch nicht, bei denen man nicht hört, woher sie kommen. Also ich habe in Berlin studiert und bin in Tübingen aufgewachsen und hatte da mal eine Weile den unsinnigen Ehrgeiz, ich müsse nach der Schrift reden. Gell? Und als ich dann Examen machte, sagte mein Professor, ach Wein, das ist ja toll, da hört man immer genau, woher sie kommen. War ich natürlich schon sauer, gell? Und wollte ihm noch eine Chance geben und habe ihn gefragt, woher komme ich denn? Dann hat er gesagt, aus Frankfurt. Und dann habe ich beschlossen, wenn mich wirklich 4 Jahre lang intensivste Bemühungen nicht weiterbringt, gell, dann lasse ich sein. Also das ist insofern natürlich bei Schwaben so. Nein, aber ich denke auch, dass Leben in Würde bis zuletzt eigentlich das zusammenfasst, was die Hospizbewegung will. Die Hospizbewegung, von der Sie gerade zu Recht gesagt haben, dass sie aus einer großen Zahl von ehrenamtlichen Hospiz- und Sterbebegleiterinnen besteht. Ein paar Männer haben wir auch dabei. Auch sogar welche, die nicht alleine in Leitungsfunktionen sind, sondern auch selber das lernen, was jemand wissen sollte, der sich dafür entschließt, Sterbebegleitung zu machen. Meistens allerdings sind es Frauen, aber wir haben eine steigende Zahl von Palliativmedizinerinnen und Palliativmedizinern, meistens Hausärztinnen und Hausärzte. Auch da ist, wie gesagt, nach oben noch ziemlich viel Luft, da kann man auch noch dafür werben. Da werden wir nachher sicher auch drüber reden und auch Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger mit der speziellen Palliativausbildung. Diese alle gehören zusammen. Warum? Weil wir ganz genau wissen, Leben bis zuletzt, und zwar in Würde, das wollen wir eigentlich alle. Aber es ist so, dass sich nur wenige eigentlich damit auseinandersetzen, was das bedeutet. Also einfach sich mal fragen, was will ich denn eigentlich? Die meisten schieben es weg. Und das Interessante ist, das wissen wir ja alle aus der eigenen Erfahrung, Leiden und Sterben gehören zum Leben, gar keine Frage. Aber sich damit zu befassen, ist zwar nötig, weil man da eine ganze Menge heute auch an Hilfen und an Informationen bekommen kann. Dennoch ist es nicht etwas, womit sich viele Leute gerne beschäftigen. Deswegen finde ich es übrigens richtig gut, dass Sie gemeinsam mit den verschiedenen Konfessionen und Kirchengemeinden öffentliche Veranstaltungen machen, weil diese Informationen, diese Tatsache, dass wir alle in die Situation kommen, ob uns das passt oder nicht, dass das zum Leben gehört, weil das eine Sache ist, die einfach noch mehr in der Bevölkerung diskutiert werden muss. Warum fragen sich die Leute das so wenig? Ich glaube, es ist nicht nur das sehr verständliche Gefühl, dass man Leiden und Sterben so lange möglichst von sich abschiebt, bis es einen persönlich irgendwann einmal trifft bei Angehörigen. Da haben wir es jetzt gerade vom Pfarrer Peitz gehört. Jeder von uns hat Freunde oder Angehörige, die ihn oder sie in diese Situation gebracht haben. Ich erzähle Ihnen nachher auch noch ein bisschen, wie das bei mir war. Aber es wird auch noch dadurch befördert, dass wir, wenn wir abends fernsehen, und ich möchte gern wissen, wer von Ihnen abends nicht fernsieht, gell? Das wird, wenn überhaupt jemand, eine kleine Minderheit sein, abends laufen immer Krimis. Da fließt das Blut und der Tod ist allseits präsent. Aber das ist ein virtueller Tod. Das ist irgendwas, was mit dem, worüber wir heute Abend reden, überhaupt nichts zu tun hat. Ganz im Gegenteil, man meint dann, das ist irgendwas, was einen gar nicht selber betrifft, und das fördert diese Distanz, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen in hohem Maße. Dabei wäre es auch wichtig zu fragen, was will eigentlich ich? Ich meine, wenn ich das jetzt, weil das ja eine Frage ist, die sich jede und jeder auch persönlich beantworten muss, ich möchte am liebsten daheim bleiben. Das ist eine Umgebung, die ich kenne. Aber jeder von uns weiß, es ist nicht überall möglich. Deswegen, man kann nicht überall die mit Angehörigen oder familiär mit Verhältnissen rechnen, wo das machbar ist. Es gibt nicht überall Hospizdienste, die so gut funktionieren und die deswegen auch so wichtig sind, weil sie mit Angehörigen arbeiten können und dann auch kommen können, auch nach Hause. Und es gibt nicht überall die professionellen Hilfsdienste, die man selbstverständlich daraus braucht. Und da braucht man palliativ geschulte Mediziner und Pflegerinnen und Pfleger, die wissen, was das bedeutet. Was bedeutet Nummer zwei? Ich möchte gerne keine Schmerzen haben. Das ist ein Punkt, mit dem finde ich immer wieder, wenn ich mit Menschen rede. Davor haben die meisten Angst. Das aber zu wissen, dass man heute als Mensch, als Patient, gerade auch unter dem Aspekt der Würde, ein Recht darauf hat, dass einem die Schmerzen genommen werden. Und ich betone jetzt nicht nur gelindert, sondern genommen. Da kommen wir nachher drauf zurück. Das ist eine Information, von der ich nicht weiß, ob sie jetzt überall sich schon durchgesetzt hat. Ich weiß jedenfalls genau, dass eine Freundin von mir, die schwer krebskrank war und auf der Schwäbischen Alb wohnte, enorme Probleme hatte. Und jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, dann hat mir ihre Tochter gesagt, heute hätte der Hausarzt schon wieder gesagt, jetzt können Sie aber natürlich, obwohl Sie, wie gesagt, Morphine in Tablettenform im Magen nicht mehr vertragen hat, das ist sehr häufig der Fall, also ein Morphinpflaster, das sei zu teuer, das hätte sie nicht kriegen. Ihr dann zu sagen, sie hat ein Recht darauf, sie hat ein verbrieftes juristisches Recht darauf. Das ist eine Sache, das müssten eigentlich die behandelnden Ärzte und zwar alle wissen. Der wusste es nicht. Und dann ist das Problem, dass dann Angehörige sich durchsetzen müssen, weil wenn man elend dran ist, kann man das sehr schwer selber. Und wenn man keine Angehörigen hat, ist es schwierig. Und wenn sich die Angehörigen nicht trauen, weil da schließlich der Halbgott zwar nicht in weiß, aber der doch immer alles besser weiß, da ist, ist es auch ein Problem. Deswegen ist es so wichtig, auch mit Hausärzten über diese Themen zu reden. Und meine Erfahrung ist, wenn man das tut, kriegt man immer mehr Unterstützung. Ich freue mich jedenfalls über die Entwicklung der vergangenen Jahre, die sehr deutlich, ganz deutlich nach oben zeigt. Noch nicht überall, aber da gibt es wirklich enorme Verbesserungen. Und jetzt der dritte Punkt ist der, ich glaube, jeder von uns möchte nicht allein sein, nicht einsam sein, weil man sich da doch immer mehr ängstigt. Und das sind die Dinge, die drei Dinge, also Schmerzen, Zeit, nicht allein sein wollen, die, sagen wir mal, Leiden und Sterben in Würde wirklich ausmachen. Das will ich. Und das Erstaunliche ist, es gibt heute in den verschiedensten Formen, gerade der hospizlichen Bewegung, gibt es auch die Möglichkeit, hier zu helfen. Und es ist mir so wichtig, dass die Menschen das auch wissen, weil wenn sie das nicht wissen und je weniger sie darüber wissen, psychologisch alles verständlich, aber auch statistisch nachweisbar, desto mehr sind sie zum Beispiel dafür, dass man sagt, ja, also ich will auf jeden Fall aktive Sterbehilfe und ich will ermitteln und dann ist es aus. So nach dieser Ex-und-Hop-Theorie. Das ist ganz erstaunlich, dieser Zusammenhang, gell, zwischen der Forderung, das nennt sich dann auch begleiteter Suizid, gell, und der Frage, wie geht's mir denn eigentlich, wenn die Zeit Ende meines Lebens kommt? Habe ich da Hilfe? Wie habe ich Hilfe? Was ist da meine Situation? Gibt's Leute, die sich um mich kümmern, die auch wissen, wie mir die Schmerzen genommen werden? Jetzt will ich Ihnen aber einfach auch nochmal erzählen, wie bin ich da dazu gekommen. Ich wohne in einem sehr weltberühmten Ort, der heißt Dusslingen. Und mein Mann ist Professor. Und war lange Zeit in Bremen und da ist die Uni in Schwachhausen. Und wenn er einen ganz besonders intelligenten Aufsatz so richtig voller Theorie geschrieben hat, dann hat er immer seinen Namen drunter geschrieben und dann Dusslingen-Schwachhausen. Ja. Das fand er besonders pfiffig. Ist übrigens ein sehr netter Ort am Albabbruch, gell, in Süddeutschland. Hübsche Gegend, wenn Sie einmal hinkommen. Bei uns in der Straße wohnte ein außerordentlich netter Malermeister. Und unsere Kinder, die haben, wenn sie aus dem Kindergarten oder aus der Schule kamen, bei denen erst einmal Station gemacht, weil die hatten keine Kinder, aber einen Hund. Und dann haben sie da erst einmal ein erstes Festbeil genommen und dann sind sie zu uns rübergekommen. Unheimlich nette Leute, mit denen wir auch ein sehr gutes Verhältnis hatten. Und der hat dann eine ganz furchtbare Leberzirrhose bekommen, sehr häufig damals in den 70er Jahren bei Malermeistern, die ja sehr aggressive Lösungsmittel hatten. Und das Schlimme an der Geschichte war, es waren noch nicht alle Mediziner so weit, dass sie wussten, woher das kommt, sondern da hat man ja gemeint, Leberzirrhose ist was, was man sich ansauft. Und das war dann auch nicht ganz leicht. Jedenfalls, wie auch immer, das ist eine der schmerzhaftesten, sagen wir, Leiden, die unmittelbar zum Tode führen. Und wir haben das alle mitgekriegt, wie der Mensch gelitten hat. Und mich hat es ungeheuer gewundert, dass der Arzt, der dann gekommen ist und ihm auch eine Morphinspritze gegeben hat, dass der immer erst gekommen ist, nachdem wir gehört haben, durch Stöhnen, er hat es dann immer versucht zu unterdrücken und durch Schreien, dass es ihm wirklich wahnsinnig wehtat. Und ich bin irgendwann einmal numm, weil ich gedacht habe, das muss jetzt aufhören. Gell? Und habe gesagt, sagen Sie mal, warum kommen Sie denn eigentlich nicht 2 Stunden früher und dafür häufiger und geben ihm diese Morphinspritzen? Sie sehen doch, er hat dann noch einigermaßen eine Lebensqualität, konnten wir es nicht mehr leben, aber es war wenigstens dann zeitlich besser. Guckt er mich an, so hat dann gedacht, was will die eigentlich? Und hätte er nicht gewusst, dass ich im Bundestag bin, hätte er das, glaube ich, alles gar nicht akzeptiert. Gell? Und hat er zu mir gesagt, aber dann wird er doch süchtig. Und dieses ist mir nie mehr aus dem Sinn gekommen. Einfach deshalb, weil ich ihn dann etwas fassungslos angeguckt habe und gesagt habe, meinen Sie wirklich, dass das jetzt noch einen Wert hat oder wichtig ist? Und dann ist er reingegangen, hat dann nichts gesagt. Was ich ihm hoch angerechnet habe, ist, dass er am nächsten Tag früher kam und dann auch häufiger. Das heißt, die Versorgung mit wirklich wirksamen Schmerzmitteln war sehr viel besser. Aber eines Tages stand er dann bei mir vor der Tür und hat gesagt, so, jetzt will ich Ihnen aber einmal was sagen. Ich stehe mit dem, was ich jetzt mache, mit einem halben Fuß im Gefängnis. Und zwar deshalb, das war damals so, das Betäubungsmittelgesetz, Betäubungsmittelverordnung gesagt, eine viel sparsamere, sag mal, Medikation, was Morphine angeht, von denen man damals noch angenommen hat, möglicherweise war es ja auch so, dass sie lebensverkürzend sein würden, vorgeschrieben haben. Und er hat gesagt, jetzt ändern Sie das aber. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und da fing es dann bei mir an. Da habe ich mich dann um Palliativmedizin gekümmert, so wie eben auch viele von Ihnen so durch persönliche Dinge den Anstoß haben. Und dann habe ich natürlich nach Verbündeten gesucht. Ich war dann auch mal in England und habe mir ein paar Juristen geholt und später haben wir dann einen Arbeitskreis aus interessierten Kollegen aus allen Parteien, FDP hat nicht mitgemacht, aber sonst alle, gell, gegründet und haben da die hospizliche Versorgung in den verschiedenen Bereichen als wirklichen Teil des Gesundheitssystems reingebracht. Das hat Fortschritte gebracht, aber ich sage Ihnen, es war mühsam. Einfach deshalb, weil man kaum ausgebildete Palliativmediziner hatte. Ich sehe mich noch 1992 da beim Deutschen Ärztetag stehen und missionieren das also. Und unser einer Sohn ist Arzt, gell? Da wusste ich, wovon ich rede, dass das ein Ausbildungsfach werden sollte. Damals hatte man 2 Professoren in ganz Deutschland, die dafür Interesse hatten, aber nicht mehr. Wir haben es dann durchgesetzt. Die haben dann damals den Beschluss gefasst, das zu machen. Und es sind heute mehr. Aber es ist noch nicht überall und die Forderung, die wir jetzt haben, ist, dass Palliativmedizin ein Prüfungsfach sein muss und dass es bei Krankenpflegerinnen und bei Krankenpflegern in der professionellen Ausbildung mit drin sein muss. Übrigens auch bei der, die dann später als Kinder- oder als Altenpflegerinnen und Altenpfleger arbeiten. Da haben wir immer noch einen großen Nachholbedarf und das ist einer der Punkte, die wir jetzt machen müssen. Und es gibt da natürlich noch eine ganze Reihe von Herausforderungen. Also mein Sohn, wie gesagt, der Arzt, der fährt gerne Notarzt, weil er ein guter Diagnostiker ist und meint, da kann er irgendwas tun. Der sagt, es gibt zu wenig Notärzte, die darüber Bescheid wissen. Es gibt zu wenig Rettungssanitäter, die darüber Bescheid wissen. Es gibt zu wenig Leute, die am Wochenende in Alten- und Pflegeheimen sind, die darüber Bescheid wissen. Und auch, er findet immer wieder ein Krankenhaus, er ist jetzt im Raum Großraum Stuttgart unterwegs, aber da sollte man eigentlich meinen, dass man schon weiter sei, er findet da immer noch Kliniken mit Ärzten, die, sagen wir mal, keine palliative Erfahrung oder Ausbildung haben. Da sind unsere wie gesagt, unsere ganz besonderen jetzt Versuche, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Sie sehen, wir brauchen da noch ganz viel Unterstützung. Übrigens, ganz viel Unterstützung brauchen wir auch noch in mehreren anderen Bereichen. Ich habe mich sehr gefreut und darf das nicht bloß mit großem Dank an die Frauen und Männer, die sich hier in Bad Schwalbach und in, dann wie heißt es noch einmal schnell, Sekunde, nein, das ist ja in Schlangenbad, da bin ich ja häufiger, gell, weil wir da, ist ja ein schöner Konferenzort, gell, da engagieren. Das darf ich mit großem Dank dafür sagen, weil sie das ja, wie ich gehört habe, schon relativ lang tun. Aber wir brauchen auch noch Unterstützung in der Anerkennung des wirklich unverzichtbaren Teils der ehrenamtlichen Sterbebegleitung. Da wird eine ganze Menge geleistet. Da gibt es eine Ausbildung dafür. Ich finde es auch schön, dass es jetzt 4 jüngere Leute gibt, die sich da beteiligen. Und diejenigen, die das machen, die wissen schon, das fordert einen, aber es gibt einem auch was. Und hier die Anerkennung in der Öffentlichkeit ist auch einer der Punkte, die wir deutschlandweit noch nicht überall haben. Es ist viel besser da, wo Kirchengemeinden und freie Träger in dieser Frage zusammenarbeiten, möglichst mit Ärzten und Altenheimen. Aber in einigen Bereichen Deutschlands kann man da noch viel machen. Und ein weiterer Punkt, auch da, das will ich hier sagen, weil ich ja immer auch versuche, da Unterstützung ein bisschen zu mobilisieren, dadurch, dass ich es Ihnen erzähle. Wir haben in den stationären Hospizen, haben wir durchgesetzt, dass die Schlüssel, also die Pflegeschlüssel, viel besser sind als in den Krankenhäusern. Das ist gut. Und zwar einfach deshalb, ich weiß das, weil ich da sehr häufig bin, in den verschiedenen Hospizen, weil man dann wirklich auf die Menschen in ihrer letzten Lebensphase so eingehen kann, dass sie das machen können, was sie noch machen können und dass sie das auch machen dürfen. Eine Freundin zum Beispiel von mir, die also einen ganz schrecklich schnell wachsenden Hirntumor hatte und die vor einem halben Jahr innerhalb von 6 Wochen gestorben ist, die hat, das war eine unglaubliche Raucherin, ich meine, ich bin da völlig dagegen, gell? Aber ich fand es toll, dass da in dem Hospiz, wo sie die letzten 2 Wochen war, sie da in die Sonne schien, auch nochmal raus durfte und da eine Zigarette rauchte. Oder ihr dementer Mann konnte mit aufgenommen werden. Das sind alles so Sachen, die nur deshalb gehen, weil wir da einen ganz anderen Pflegeschlüssel durchsetzen konnten. Mit dem Essen kann man Rücksicht nehmen. Ob man essen will, was man essen will, das sind alles so Sachen, die diejenigen, die bei Ihnen diese Sterbebegleitung machen, ja auch wissen. Und jetzt kommt meine Bitte. Wissen Sie, ich fände es grauenvoll, wenn sich bei uns in der Öffentlichkeit der Eindruck, gell, vertiefen würde, ja, in die Krankenhäuser, da hat keiner Zeit. Da rennen die armen Schwestern und Pfleger durch die Lande, gell, und haben für kein Gespräch und für überhaupt nichts Zeit. Sondern erst in dieser letzten Phase hat dann jemand Zeit. Jedenfalls in Hospizen. Sondern wenn sich daraus dann so einbürgern würde, ja, das ist so der letzte Rückzugsort für Menschlichkeit. Sondern meine Bitte ist einfach zu sehen, das, was wir heute in den Hospizen haben, muss auch wieder Maßstab für die Krankenversorgung im Krankenhaus werden, im Altenheim werden. Das heißt, nicht sagen, das ist jetzt ein Sonderfall, sondern die schlechte Versorgung in Krankenhäusern und Altenheimen, die muss sich verbessern. Und dafür müssen wir auch sehr deutlich reden. Es geht nämlich nicht nur um die Würde in der letzten Lebensphase, sondern es geht auch um die Würde der Kranken und es geht um die Würde der alten Menschen, gerade dann, wenn sie nicht zu Hause bleiben können und dann in einer Einrichtung, wo sich ja wirklich sehr viele Mühe geben. Das will ich das voll anerkennen, aber die sind dann einfach überfordert. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir da auch offensiv aus der Hospizbewegung in diese Räume reingehen. So, und jetzt habe ich gesagt, werde ich heute auch noch ein bisschen über ein bisschen kontroverse Themen reden. Einmal, eines habe ich schon angesprochen, das ist die Frage, es gibt ja Leute, die bei uns, wie gesagt, entweder nennt man das den assistierten Suizid, das klingt da so schön fern, dass keiner weiß, was es genau ist, gell? Begleitete Tötung wäre an sich richtig, also Tötung auf Verlangen durch Ärzte und Schwestern haben wollen. Ich sage Ihnen, ich halte das für falsch. Es gibt, das war für mich hochinteressant, ich weiß nicht, ob der Name Küng Ihnen was sagt. ein sehr geschätzter, von mir außerordentlich geschätzter katholischer Theologe in Tübingen. Und der hatte einen Freund, der ist gestorben, der ein ganz bekannter Rhetorikprofessor war. Und mit den Zweien habe ich mich also schon in den 80er Jahren auf Podiumsdiskussionen immer geprügelt, weil die gesagt haben, ich will selber bestimmen, wann ich sterbe. Das war der Walter Jens, ich wollte jetzt extra, aber macht nichts, gell? Die zwei, gell? Aber, nein, das macht nichts, es schadet ja auch gar nichts. Der hat es ja auch immer mehrfach nachzulesen in großen Diskussionen verkündet. Und die hatten immer so ein bisschen so dieses altgriechische oder römische Ideal vor sich. Ich weiß nicht, ob Sie Quo Vadis mal gesehen haben, diesen tollen Schinken. Da ist ja nun der eine, gell, stirbt mit der Sklavin im Bad und lässt sich da von seinem Privatarzt, als die Häscher kamen, lässt sich da die Pulsadern im warmen Wasser öffnen. Das war so ein bisschen das Ideal über ein selbstbestimmtes Sterben. Und ich habe da immer gesagt, ja, was hindert euch denn daran? Wie gesagt, ich bin sehr befreundet gewesen mit beiden. Und da haben die erstaunt geguckt und gesagt, das ist doch alles, ihr habt zwar ethisch, kann man darüber diskutieren, ob ihr euch umbringen sollt, dürft oder wollt, aber strafbar nach der Rechtsordnung ist es nicht. Es ist nur, sagen wir mal, für diejenigen, die euch gegenüber und Beihilfe zu diesem Selbstmord, ist auch nicht strafbar, wenn die Person, um die es geht, selber bestimmt, was sie will. Und das, Juristen sagen immer, er muss oder sie muss in jeder Phase des Vorgangs die Möglichkeit haben zu sagen, halt, ich will nicht mehr. Auch psychologisch nicht unter Druck stehen. Und das Einzige, was wirklich strafbar ist, ist, wenn jemand, der die Ärzte, wie Ärzte nach dem Hippokratischen Eid, gell, sich für Leben und Gesundheit einsetzen wollen, hier diesen Schritt vom Leben zum Tod entweder selbstständig machen oder assistieren, das geht nicht wegen ihrer Garantenstellung, und enge Angehörige dürfen es auch nicht. Und das ist jetzt das Problem, warum der Gesetzgeber sagt, Tötung auf Verlangen geht nicht, Selbstmord ist nicht strafbar, über die ethische Seite muss jeder mit sich selber im Reinen sein, Angehörige und Ärzte dürfen es nicht. Ich halte das übrigens für richtig und habe das da auch Jens und Küng immer wieder gesagt. Jemand anderen dafür in Anspruch zu nehmen, finde ich nicht okay. Und Leute, die also geschworen haben, sich für Leben und Gesundheit einzusetzen oder denen man die Gesundheit im Altenheim oder im Krankenhaus als Pflegerinnen und Pfleger anvertraut, oder enge Angehörige auch nicht, weil man muss sich mal überlegen, was die Konsequenzen wären. Man kann da ja nicht nur diesen einzelnen Fall anschauen, sondern wie häufig sehen wir, dass da auch bestimmte Leute ihre Grenzen dann eben nicht mehr kennen. Zurzeit wird gerade wieder einer verhandelt. Aber es ist das gesamte Vertrauen zwischen Arzt und Patient und Arzt und Patient und Klinik und alter Mensch und Altenheim steht ja damit auch zur Debatte. Und außerdem kommt für mich noch ein gesellschaftspolitischer Aspekt dazu, nämlich der, ich möchte keine Gesellschaft haben, die mit staatlichen Mitteln, sagen wir mal, den Transport vom Leben zum Tod befördert. Weil ich ganz genau weiß, und das hören wir ja auch immer wieder, dass alte Menschen, wenn sie krank sind, gerade auch Krankenkassen relativ viel kosten und dann immer wieder sagen, aber ich will doch niemand zur Last fallen. Ich fürchte, dass wir sonst einen Schwenk bekommen, dass da Menschen, die sowieso schon meinen, sie seien irgendwo eine Last, dass die dann noch viel stärker gedrängt würden und das dann in die Richtung geht, ja, also das müsste jetzt ja na, eigentlich nicht mehr so lang dauern. Das sind so Sachen, die ich befürchte. Deswegen bin ich persönlich, das sage ich ganz deutlich, sehr dagegen. Aber jetzt wieder zu Jens und zu Küng. Es ist interessant. Die Inge Jens, seine Frau, hat ja darüber auch geschrieben und ist dann mal in einem Interview gefragt worden, warum denn Herr Jens, der dement wurde, aber auch immer wieder helle Intervalle hatte, warum der dann nicht an diesem Wunsch festgehalten hätte. Worauf sie dann gesagt hat, ja, sie wisse das eigentlich auch nicht, weil sie ja natürlich auch wusste, was er früher immer laut verkündet hat, aber er hätte eigentlich gerne gelebt. In seinen hellen Intervallen und auch in der Demenz. Man hätte gemerkt, so wie er versorgt wurde, hätte er sich wohlgefühlt. Bei Herrn Küng, der läuft heute noch durch Tübingen. Ja, sicher, gell? Nein, das spricht dafür, dass man einfach einkalkulieren muss, gell? Dass das Theoretisieren eine Sache ist. Aber die Frage, wie man sich selber verhält unter der Voraussetzung, liebevolle Betreuung, keine Einsamkeit, keine Schmerzen, ist dann auch möglicherweise eine ganz andere. Das ist ist interessant, es gibt jetzt ja heute auf der Welt ganz verschiedene Rechtsordnungen. Zum Beispiel die Holländer haben die Regelung, die sagt, es ist der sogenannte assistierte Selbstmord, gell, ist möglich. Das sieht dann so aus, dass ein Angehöriger, weil es handelt sich da nicht mehr nur um selber Betroffene, auch wenn sie selber reden können, auch ein Angehöriger kann dem Arzt sagen, dass so ein Fall da wäre, und ein Arzt geht dann zu einem Gremium und lässt sich das genehmigen. Das ist eine für mich ziemlich entsetzliche Vorstellung, weil jetzt mal unterstellt, der Betroffene würde sowas sagen. Was hat das eigentlich noch mit Selbstbestimmung zu tun, wenn ich mir dann meinen eigenen Tod auch noch genehmigen lassen muss? Also das ist ein Punkt, der stört mich furchtbar. Und der zweite Punkt ist, es gibt heute natürlich Mittel, das ist bekannt, auch aus dem Umgang mit Tieren, die unmittelbar vom Leben in den Tod führen. Und da, möglicherweise haben Sie davon gehört, gab es einen Prozess, ja, beim Bundesverwaltungsgericht, und das hat entschieden, dass in bestimmten Fällen ein Arzt ein solches Mittel verschreiben darf. Das ist so eine Regelung, wie sie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, der Staat Oregon, hat. Das heißt dann, dass jemand so ein Mittel bei sich in der Schublade haben kann und selber darüber bestimmt, ob er es nimmt und wann er es nimmt. Das hat wenigstens unter dem Aspekt der Selbstbestimmung, gell, etwas, worüber man diskutieren kann. Ob es allerdings dann dazu führt, dass da in spontanen Fällen, gell, wo man dann vielleicht, wenn man noch ein bisschen gewartet hätte, eine ganz andere Entscheidung getroffen hätte, dann doch genommen wird, weiß ich nicht. Ob es dann, sagen wir mal, so gesichert werden kann, dass man damit keinen Missbrauch begeht, sind ja alles Dinge, die man berücksichtigen muss, gell? Weiß ich auch nicht. Das sind Dinge, die werden jetzt gerade wieder in Karlsruhe erörtert, einfach deswegen, weil wir in den Medien heute wieder so eine Wendung haben, die berichten viel zu wenig. Was erwarten Menschen denn eigentlich und welche Hilfe ist möglich und wo bekomme ich Hilfe? Sondern da wird dann immer, ich möchte getötet werden, gell, möglichst skandalisierend als Film da rausgebracht, oder dann in diese Schweizer Geschichte, gell, die man da machen kann mit den Sterbehilfevereinen, aufgeblasen. Es ist interessant, wenn Sie sich mal überlegen, was da passiert. Da gehen Leute und unter Begleitung eines Arztes, gell, in diese letzte Phase, und jemand, der mir sagt, da wäre kein Druck dabei, wo doch jetzt schon der Arzt die ganze Mühe auf sich genommen hat und die Reise, da weiß ich nicht, ob der recht hat. Also da spricht dann schon sehr viel mehr für eine Regelung, so wie sie in Oregon gemacht wird, weil da sagen die Zahlen, dass es noch nicht einmal 30% sind, die tatsächlich dieses Medikament dann tatsächlich holen und benutzen. Das heißt, es scheint dann doch noch eine etwas menschenwürdigere und auch respektvollere Situation zu sein. Frage, ist es denn heute überhaupt möglich, das immer zu erfüllen, von dem ich vorher gesprochen habe, nämlich Schmerzen zu nehmen? Es ist sicher so, dass wenn man einen guten Schmerztherapeuten und Palliativmediziner hat, dass hier unglaublich viel gemacht werden kann. Es gibt Fälle, wo das schwierig wird. Aber auch da hat man das Recht, auf solche auch als Schmerzen wirklich wegnehmende Mittel, diese zu bekommen, die dann allerdings dann relativ schnell den Sterbeprozess beschleunigen. Das ist aber nicht die Intention, sondern die Intention ist, dass die Schmerzen genommen werden. Darauf hat man auch ein Recht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hier jetzt nicht für irgendwelche kommerziellen Vereine irgendwas öffnet, ja, sondern dass man hier, dass man mehr Mediziner hat, die Bescheid wissen, dass man das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Medizinern und Ähnlichem wirklich auch fördert, weil dann, wenn Ärzte wissen, was sie tun können und wo die Grenze ist, dann kriegen sie auch die Sicherheit und können das mit den Patienten besprechen. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch in der ambulanten Patientenversorgung noch viel mehr brauchen. In der hospizlichen Versorgung haben wir das. Jetzt vielleicht noch ein Wort zu der Frage einer Vorsorgevollmacht. Ich werde dann aber auch wirklich aufhören. Ich habe nämlich gesagt, ich rede nicht mehr als 30 Minuten und sehe mit Schrecken, ich bin deutlich drüber. Aber Sie haben doch gar nicht Ihr Mut, gell? Und deswegen werde ich das Thema jetzt noch kurz anschneiden, gell? Vorsorgevollmacht ist was Gutes. Also dafür möchte ich gerne sehr werben, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Erstens, es gibt heute sehr gute Formulare, die man sich angucken kann. Und es dient auch dazu, dass man sich mit der Situation beschäftigt, gell? Und dass man dann auch mehr Informationen, was will ich eigentlich, gell? Was ist mein Recht, was kann ich erwarten, wo bekomme ich Hilfe, dass man das einfach überdenkt und möglicherweise auch noch mit einer Person seines oder ihres Vertrauens tatsächlich bespricht. Der Punkt ist nur, eine Vorsorgevollmacht kann ganz viel bewirken in Krankenhäusern oder bei Ärzten, auch in der letzten Phase, weil sie das Recht haben zu verlangen, dass das natürliche Sterben nicht verlängert wird. Sie können nicht verlangen, dass sie getötet werden. Das heißt, die Grenze ist genau zwischen einem Eingriff zur Verlängerung des Sterbeprozesses, und das kann durch Magensonden oder durch andere Mittel sein, und der Tatsache der sogenannten aktiven Sterbehilfe. Das sind alles Dinge, wenn man sich damit befasst, dann kriegt man auch selber ein bisschen mehr Vertrauen, dass diese letzte Lebensphase tatsächlich in Würde tatsächlich bewältigt werden kann. Und man kann das auch dann, sagen wir mal, mit seinen Angehörigen viel besser besprechen, weil wer möchte denn schon gerne, dass Angehörige sehen, wie man selber leidet, oder wer möchte denn gern sehen, wie Angehörige ungeheuer leiden? Dafür braucht man diese Informationen, deswegen wollte ich dafür noch werben. So, jetzt höre ich noch einmal ganz kurz auf, bevor wir dann in unser Gespräch einsteigen. Sind Sie so nett und machen da ein bisschen so die Diskussionsleitung? Indem ich noch einmal dem Hospizdienst hier und all denen, die sich hier drum kümmern, ganz herzlich danke. Mich freue, dass Sie auch in die Öffentlichkeit gehen, gerade in Ihre Umgebung in beiden Orten. Und noch einmal ein bisschen dafür werbe, ich habe von der Frau Hoch vorher und vom Herrn Müller-Gerbes erfahren, das ist eine tolle Gemeinschaft. Dass Sie vielleicht, wenn Sie heute Abend Interesse geschnuppert haben, sollten sich einfach mal überlegen, ob das nicht auch was für Sie ist. Die können natürlich Hilfe gebrauchen, gar keine Frage, aber Sie werden sehen, es bringt auch Ihnen was. Sicherheit, auch Kontakte und auch die Möglichkeit, mit der letzten Phase des Lebens in Würde tatsächlich umzugehen. Vielen herzlichen Dank, das ist das, was ich sagen wollte. Ja.
Auch eine Sicherheit.
Wasser wird immer wertvoller.